RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimonisians. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 23. Oktober 2017. Die Stimonisians in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Puji Astuti, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Nationale Santritag ist ein Mittel, um die Einheit und die Einigkeit Indonesiens zu erhalten. Indonesien exportiert Reis nach Malaysia. Indonesiens Leistung bei der Badminton Junior Weltmeisterschaft 2017 in Yogyakarta. Indonesische Universität entdeckt schnelllauflösbare Tablette aus Seegras. Indonesische Handwerker werden geschätzt und Marktzugang im Ausland wird eröffnet. Chance der Schiffswerte in Indonesien ist groß. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Generalsekretär der größten islamischen Organisation Indonesiens, Nahdlatul Ulama NU, Marsudi Syuhud, sagte gestern im Nationalen Denkmal Monas in Jakarta bei der Feier des Nationalen Santritages, dass die Feier des Nationalen Santritages eine starke Verpflichtung für die indonesischen Muslimen werden sollte, um den Nationalismus zu erwecken. Die indonesischen Muslimen müssen sich vereinigen, um die Souveränität und die Einigkeit Indonesiens zu erhalten.
Diperingatinya Hari Santri adalah untuk mengukuhkan
die Feier des Nationalen Santritages dient dazu, um die Verpflichtung der indonesischen Muslimen auf die Einheit und die Einigkeit des indonesischen Volkes wieder zu stärken. Die Stärkung des Nationalismus ist zurzeit sehr wichtig, damit wir den Nationalismus immer erhalten können. Der Nationale Santritag sei auch ein Momentum für die indonesischen Muslimen, um einen Nationalismus-Eid abzulegen, sagte Marsudi Syuhud weiter. In dem Eid steht es, dass die indonesischen Muslimen die Staatsideologie Pancasila erhalten und alle Arten von Radikalismus und Terrorismus ablehnen müssen, die die Zitra des indonesischen Volkes hervorrufen können, fügte Marsudi Syuhud hinzu. Die indonesische Regierung hat den Erfolg, Reis nach Malaysia zu exportieren. Der Erfolg zeigt den Reisüberschuss Indonesiens. Der Leiter der Nahrungssicherheitsagentur des indonesischen Landwirtschaftsministeriums, Agung Hendriadi, erklärte gestern in Pontianak, West Kalimantan. Nach der Feier des 37. Weltnahrungstages, dass der Export von 25 Tonnen Reis aus dem Bezirk Sanggau, West Kalimantan, nach Malaysia der zweite Reisexport in der Regierungszeit vom Präsidenten Joko Widodo sei. Zuvor hatte Indonesien auch den Erfolg, Reis aus dem Bezirk Merauke in der Provinz Papua nach Papua Neuguinea zu exportieren. Die Regierung werde den Nahrungsexport aus den indonesischen Grenzgebieten in die Nachbarländer weiter drängen, um die indonesischen Grenzgebieten und die indonesischen entfernten liegenden abgelegenen Regionen zu bauen, sagte Agung Heriadi weiter. Agung Heriadi zufolge breche der indonesische Reisexport nach Malaysia den Zweifel einiger Seiten, dass Indonesien wegen des teuren Reispreises auf dem Binnenmarkt Schwierigkeiten haben werde, Reis nach Malaysia zu exportieren. Den indonesischen Badmintonspielern ist es gelungen, am Sonntag im Sportstadion Amung Rogo, Yogyakarta, bei der Junior Weltmeisterschaft 2017 zwei Goldmedaillen zu gewinnen. Im Finale des Damen-Einzels schlug die indonesische Einzelspielerin Gregoria Mariska Tunjung die chinesische Badmintonspielerin Han Yue mit 21 zu 13, 13 zu 21 und 24 zu 22. Im Finale des Gemischdoppels besiegten die indonesischen Spieler Rinov Rialdi und Pita Haningtyas Mentari ihre Landsleute Rehan Naufal Kusharyanto und Siti Fadila Silvia Ramadanti. Rehan und Siti gewann damit eine Silbermedaille. Das andere indonesische Damendoppelpaar, Zauza Fadila Sugiarto und Ripka Sugiarto, gewann auch eine Silbermedaille. Im Finale des Damendoppels wurden sie von dem südkoreanischen Damendoppelpaar Hana Baek und Yu Rim Lee geschlagen. Das indonesische Herrendoppelpaar Rinov Rivaldi und Jeremia Jakob konnten nur eine Bronzemedaille gewinnen. Insgesamt sammelte das indonesische Badminton-Team bei der Junior Weltmeisterschaft 2017 zwei Gold, zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille. Drei Studenten von der Farmazie-Fakultät der Indonesischen Universität UI ist es gelungen, den Stoff einer schnell auflösbaren Tablette aus Seegras zu entdecken. Dies könne die Abhängigkeit von importierten Medikamenten reduzieren. Die Studenten heißen Kevin Dionaldo, Revi Pribadi und Rez Wendy. Sie sind unter der Beratung der Farmazie-Dozentin Dr. Silvia Surini M-Farm. Das sagte Kevin Dionaldo an der Indonesian Universität in Depok, West Java. Diese Forschung wird durch ein Regierungsprogramm unterstützt, um die Abhängigkeit von importierten Medikamenten zu vermindern, da Indonesien bisher den auflösbaren Stoff importiert. Die sogenannte Fast-Disintegration-Tablet, FDT, wird insbesondere für Patienten, denen es nicht gelingt, Tabletten zu schlucken, benötigt. Die Patienten sind alle Leute, Babys, Kinder, psychiatrische Menschen und sich erbrechende Person. Aufgrund dieses Problems führen die Studenten mit ihrer Dozentin einige Experimente durch, um die Quelle des neuen lokalen superauflösbaren Stoffs aus der Natur Indonesiens zu erforschen, da das Seegras in puncto Nutzung im Farmazie-Bereich noch nie hinreichend in Betracht gezogen worden ist. Das indonesische Ministerium für Genossenschaft, Klein- und Mittelständische Unternehmen unterstützt 14 Klein- und Mittelständische Unternehmen Indonesiens an der Handelsexpo Asia World Expo 2017 teilzunehmen. Die Handelsexpo fand vom 18. bis 22. Oktober 2017 in Hongkong statt. Verschiedene Handwerker, die Kreativitätsprodukte der Klein- und Mittelständischen Unternehmen in Indonesien sind, wurden an der Expo verkauft. Der Präsident von Asia World Expo 2017, gleichzeitiger Gastgeber Cameron Walker, schätzte die Handwerker aus Indonesien. Der Gesandte der Indonesischen Genossenschaft, Deddy Gumilar, sagte gestern in Hongkong dazu, Cameron wartet, dass Indonesien die einzigartigen Handwerker weiterentwickeln könnte. Cameron hat versprochen, den Marktzugang und mehr Chancen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen Indonesiens geben, um an vielen Events im Ausland teilzunehmen. Die Möglichkeit der Schiffswerftindustrie in Indonesien ist noch groß, wenn dies verschiedene maritime Märkte verwenden könnte. Die indonesische Regierung bevorzugt den maritimen Sektor als einer der Prioritätssektoren im nationalen Aufbau. Dies sagte der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto gestern in Serang, Banten. Er sagte dazu weiter, viele Beförderungsschiffe werden noch vom Ausland importiert, sodass dies eine große Chance für die nationale Schiffswerftindustrie werden könne. Im Zufolge habe die Regierung viele finanzielle Ansporn für die nationale Schiffswerftindustrie gegeben. Beispielsweise werde der Zoll für 15 Schiffkomponenten, die noch nicht im Inland hergestellt werden, von der Regierung beitragen. Darüber hinaus gebe die Regierung auch die Steuerfreiheit für Schiffswerfte in Indonesien, sagte Airlangga Hartarto weiter. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.968,92 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.852,29 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.505 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute die Rolle von Santri und den Ulemas in der Staatsverteidigung. Seit dem Jahr 2015 setzt die indonesische Regierung den 22. Oktober als den Nationalen Santri-Tag fest. Santri ist ein indonesisches Wort, das die Schüler der islamischen Internatsschulen auf Deutsch bedeutet. Die Feier des Nationalen Santri-Tages begann, als einige islamische Organisationen, Historiker und Experten am 22. Oktober 2015 in Bogor West Java sich sammelten. Bei dem Treffen erörterten sie die Festsetzung des Nationalen Santri-Tags. Das zweitägige Treffen war eine direkte Anweisung vom Präsidenten Joko Widodo an Religionsminister Lukman Hakim Saifuddin. Verschiedene Ideen und Vorschläge entstanden bei diesem Treffen. Einige von ihnen machten sich darum den Sorgen, dass der Nationale Santri-Tag einen Exklusivismus hervorrufen wird. Die anderen Gruppen konnten möglicherweise die gleiche Sache fordern. Dieser Gedanke hatte aber keinen Grund. Man sollte aber die Rolle der Santri in der indonesischen Geschichte betonen. Die Schüler der islamischen Internatsschulen oder Santri spielten wichtige Rolle, um die indonesische Unabhängigkeit zu kämpfen und die indonesische Unabhängigkeit zu erhalten. Der indonesischen Unabhängigkeitsgeschichte nach, hat der Gründer der größten islamischen Organisation Nadatul Ulama, Kiai Haji Hashim Ash'ari, am 22. Oktober 1945 eine Schihad-Resolution bekannt gegeben. Der Schihad-Resolution nach mussten die indonesischen Muslimen mit Ach und Krach darum kämpfen, um die indonesische Unabhängigkeit zu verteidigen. Das ist der Grund, warum man den 22. Oktober als den Nationalen Santritag versetzte. Die Rolle der Santri ist vor und nach der indonesischen Unabhängigkeit sehr klar. Durch einen Präsidialerlass Nummer 22 von 2015 setzte die indonesische Regierung den Nationalen Santritag fest. Es ist eine richtige Entscheidung. Diese Entscheidung dient nicht dazu, um den Exklusivismus hervorzubringen. Durch die Versetzung des Nationalen Santritages möchte die indonesische Regierung betonen, wie groß die Rolle von Santri und die Rolle von Ulemas war, um die indonesische Unabhängigkeit zu verteidigen. Hoffentlich wird die Feier des Nationalen Santritages nicht nur ein zeremonielles Ereignis sein. Zugunsten der Fortschritte des indonesischen Volkes braucht Indonesien noch die große Rolle von Santri und von Ulemas. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse, die am 23. Oktober passierte, wie folgt. Die zweite Schlacht von El Alamein war eine entscheidende Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf dem nordafrikanischen Kriegsschauplatz. Sie fand zwischen dem 23. Oktober und dem 4. November 1942 bei El Alamein in Ägypten zwischen Verbänden der Panzerarmee Afrika unter General Feldmarschall Erwin Rommel und der britischen 8. Armee unter Leutnant General Bernard Montgomery statt. Zuvor hatte Rommel die britische 8. Armee nach Osten auf ägyptisches Gebiet bis 100 Kilometer vor Alexandria getrieben und mehrfach erfolglos die britische Verteidigungsstellung zu durchbrechen versucht. Ziel der von Montgomery lange geplanten Großoffensive war die Vernichtung der deutsch-italienischen Kräfte in Nordafrika. Die Gefechte waren von alliierter Materiellüberlegenheit geprägt. Der deutsch-italienischen Seite fehlte es hingegen an Nachs, Subgütern und Benzin. Die Schlacht endete mit einem alliierten Sieg und dem Rückzug der Truppen der Achsenmächte durch Libyen. Die Kyrenaika war für die Achsenmächte verloren, Ihre Verbände mussten in den folgenden Monaten den Rückmarsch nach Westen antreten. Nach der amerikanisch-britischen Landung in Algerien und Marokko entwickelte sich ein Zwei-Fronten-Krieg, der nach dem Tunesien-Feldzug mit der Kapitulation der deutsch-italienischen Truppen im Mai 1943 endete. Bei der Geiselnahme im Moskauer Dubroka Theater am 23. Oktober 2002 brachten 40 bis 50 bewaffnete Personen, die sich selbst der separatistischen Bewegung Tschetscheniens zurechneten. 850 Menschen in ihrer Gewalt und verlangten den Rückzug der russischen Truppen aus Tschetschenien. Nachdem die Geiselnahme in Moskau bereits 2,5 Tage angedauert hatte, boomten spezielle Einheiten des russischen Inlandsgeheimdienst FSB eine unbekannte Chemikalie in das Ventilationssystem des Theaters und strömten das Gebäude Minuten später. Die betäubten Terroristen wurden an Ort und Stelle von den Spezialeinheiten durch Kopfschüsse getötet. 130 Geiseln starben, 5 durch die Geiselnehmer, 125 aufgrund unzureichender medizinischer Behandlung an den Folgen des Geiselsatzes, den Gaseinsatzes. Die Maria Curie Skolarska Universität oder Polnische Universität Marie Curie Skolarskitz UMCS im polnischen Lublin wurde am 23. Oktober 1944 gegründet. Sie ist nach der 2 Wochen Nobelpreisträgerin und gebürtigen Polin Marie Curie benannt. Gründungsmitglieder waren unter anderem Ludwig Hirschfeld und Josef Parnas. Die Universität hat gegenwärtig rund 36.000 Studenten und 102 Professorenstellen. Um der steigenden Nachfrage nach Hochschulbildung gerecht zu werden, hat die Marie Curie Universität in den letzten Jahren 2 Gestellten in weiteren Städten errichtet, so in Biala, Podlaska, Bilgorac, Radom, Kazimierz, Dolny und Reszczow. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema: Indonesien ist es gelungen, den Schutz der Friseur in WTO zu fordern. Gelesen von Handarung. Liebe Zuhörer, es ist Indonesien mit einigen anderen Ländern gelungen, einen fortschrittlichen Schritt zum Schutz der kleinen Fischer bei der Verhandlung der Welthandelsorganisation WTO in Genf in der Schweiz zu fordern. Nach der Pressemeldung der Ständigen Vertretung Indonesiens in Genf am Freitag, den 20. Oktober 2017, haben 7 WTO-Mitgliedstaaten einige Vorschläge beantragt. Sie wünschten sich eine Bildung der Disziplin der Fischereisubvention. Die Vorschläge sind akzeptiert worden und einen Einzeltext ergeben worden. Im Text stehen, Disziplin Elemente, die eine Verhandlungsbasis von allen WTO-Mitgliedstaaten werden sollen. Nach dem 10-jährigen Verhandlungsprozess in der WTO ist es Indonesien gemeinsam mit anderen Ländern gelungen, den Text vorzustellen. Dieser Text ist ein wichtiger Fortschritt, der konkret beim Verhandlungsprozess bis zu der 11. WTO-Gipfelkonferenz realisiert werden soll. Es bleibe zu hoffen, dass alle Mitgliedstaaten mit dem Text einen großen Beitrag bei der Verhandlung der Fischereisubvention angesichts der Veranstaltung der WTO-Gipfelkonferenz in Buenos Aires, Argentinien vom 10. bis 13. Dezember 2017 leiten könnten. Die WTO-Mitglieder schenken die wichtigen Elemente im Text eine große Aufmerksamkeit. Sie sind unter anderem der Umfang verbotener Subventionen, die Stagnation besonderer und unterschiedlicher Behandlung, die Transparenz, Übergangsregelung und institutionelle Einstellung. Die Indonesische Delegation wird eine große Rolle bei der Bildung der Disziplin, da das von diesem Text ergebende Instrument alle WTO-Mitglieder binden wird. Man hat das Verbot der Fischereisubvention für ein effektives Bemühen um den illegalen und unberichteten Fischfang sowie den übertriebenen Fischfang zu bewältigen. Dies entspricht dem Beschluss der Nulltoleranz gegen den illegalen Fischfang von Indonesien. Indonesien bekämpft den illegalen Fischfang sehr. Aber angesichts der Erwägung über die Regelung des verbotenen Subventionsraums soll Indonesien die Subventionsflexibilität für Entwicklungsländer garantieren. Die Flexibilität soll einschließlich für Indonesien weitergegeben werden. Das soll dazu beitragen, den Schutz für kleine Fischer zu geben. Deshalb soll Indonesien befestigen, dass die Hauptelemente vom indonesischen Vorschlag im Einzeltext sich befinden. Bei der WTO-Verhandlung über die Fischereisubvention wurde Indonesien von der Delegation der ständigen indonesischen Vertretung in Genf vertreten. Soweit der Einblickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien mit Mir Handarum. Bei diesem Programm können Sie die schönen Reiseziele, interessante Kunst und Kultur sowie einzigartige Küche Indonesiens kennenlernen. Heute besuchen wir ein Reiseziel in Südsumatra. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream auf voi.co.id hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Rumah Ulu oder Uluhause ist ein rationelles Haus der Gemeinschaft in Fluss Richtung Musi, Sumatra. Der Name Ulu kommt vom Wort Uluan, das ländlich oder Dorf bedeutet. Uluan ist auch ein Name für Menschen, die im Oberlauf des Flusses Musi leben. Alle Teile von Uluhause sind aus Holz mit dem Boden von Unglen, Baumstämmen unterstützt. Es wird angenommen, dass dieser Baum bis zu Hunderten von Jahren dauert. Uluhause ist nicht nur robust, sondern auch erdbebensicher. Die Gestaltung der Grundstruktur des Hauses Rumah Ulu ist der Schlüssel, der es diesem Haus ermöglicht, während des Erdbebens nicht einfach zusammenzubrechen. Die Stange ist auf einen Steinhaufen gelegt, sodass der Stein wie ein Rad wiegt. Wenn es ein Erdbeben gibt, wird dieses Haus nur schwanken, wird nicht zusammenbrechen. Liebe Zuhörer, der Bau von Rumah Ulu muss einigen vereinbarten Regeln folgen. Seine Konstruktion muss die Wasserlinie nach vorne zeigen. Es ist beabsichtigt, dass das gebaute Haus frei von Sturzfluten sein kann, die jederzeit kommen können. Außerdem muss der Bau von Uluhause auch dem Ulu-Ula-System folgen, das heißt, wenn das zu bauende Grundstück noch groß ist und das nächste Uluhaus gebaut werden soll, muss der Bau des Hauses vom obersten Teil aus erfolgen. Das Ulu-Ula-System ist nicht nur eine Hauskonstruktion, sondern auch eine soziale Raumordnung. Häuser im Ober- oder Vorderhaus sind für diejenigen, die in der Familienlinie älter sind, und so weiter bis zum stromabwärts gelegenen Haus, das von den jüngsten Nachkommen besetzt ist. Dieses System gilt auch für die räumliche Aufteilung innerhalb des Hauses. Liebe Zuhörer, Uluhause ist in drei Teile unterteilt, nämlich den vorderen Raum, das Wohnzimmer und den hinteren Raum. Die drei Teile sind in mehrere Teile unterteilt, wie zum Beispiel Karang oder Lintut, Haluan und Kakutan, Gedongan oder Ambinraum und Kuchenraum. Karang oder Lintut ist ein Raum, der nach der Routine Arbeit am Nachmittag als Ort zum Plaudern mit den Eigentümern des Hauses diente. Während der Haluan und Kakudan ein besonderer Raum ist, der als Rastplatz genutzt wird. Haluan ist für Männer und Kakudan für Frauen. Auf der anderen Seite gibt es ein Gedungan oder Ambin, dieses Zimmer befindet sich in der Mitte des Hauses Ulu, die unter anderen Teilen höher ist. Dieser Ort wird von der Person, die als die Älteste des Hauses angesehen wird, um den Kindern und Enkeln einen Diskurs zu ermöglichen, durchgeführt. Diese Beratung kann auch in Form eines Märchens vor dem Schlafengehen erfolgen. Liebe Zuhörer, wie die Zeiten vorschritten, Rumah Ulu oder Uluhause immer seltener in Sumatra gefunden. Aber für diejenigen von Ihnen, die interessiert sind, die Einzigartigkeit dieses traditionellen Hauses zu sehen, können Sie das Museum Balaputra Dewa in Palembang besuchen. Diese traditionelle Hausform ist noch heute im Hinterhof des Balaputra Deva Museums zu sehen und wurde zu einer der größten Sammlungen des Museums. Nach Angaben des Museums war das existierende Ulu-Haus 200 Jahre alt und wurde aus dem Dorf Asemkelat, Distrikt Pangandonan, Ogan Komering, Ilir Regency entnommen. Liebe Zuhörer des Indonesians, das war unser Programm Wunderbares Indonesien von RRI World Service Voice of Indonesia. Auf Wiederhören.
Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesians, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem Indonesischen Staatsrundfunk RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Ramalan Cuaca di Jakarta oder auf Deutsch die Wettervorhersage in Jakarta. Sie können unsere Sendung auf der Buswelle 9525 kHz oder über Livestream www.vw.vw.co.id hören. Liebe Zuhörer, zuerst werden wir die Vokabeln und Phrasen im Zusammenhang mit dem heutigen Thema vorstellen. Wir werden das Wort zweimal vorlesen. Danach können Sie es wiederholen. Die Wettervorhersage auf Indonesisch Ramalan Cuaca. Ramalan Cuaca. Bringen auf Indonesisch membawa. Membawa. Der Regenschirm auf Indonesisch payung. Payung. Vergessen auf Indonesisch lupa. Lupa. Warum auf Indonesisch mengapa. Mengapa. Jetzt auf Indonesisch sekarang. Sekarang. Es regnet auf Indonesisch turun hujan. Turun hujan. Heute morgen auf Indonesisch pagi ini. Pagi ini. Abmelden auf Indonesisch keluar. Keluar. Das Haus auf Indonesisch Rumah. Rumah. Sunny auf Indonesisch cerah. Cerah. Laut auf Indonesisch menurut. Menurut. Amnah mitak auf Indonesisch sore hari. Sore hari. Nas auf Indonesisch malam hari. Malam hari. In Leicester Zeit auf Indonesisch akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Global Erwärmung auf Indonesisch pemanasan global. Pemanasan global. Die Vorschläge auf Indonesisch saran. Saran. Liebe Zuhörer, wir stellen Ihnen ein Beispiel im Gespräch mit dem Titel Die Wettervorhersage in Indonesien vor. Wie immer werden wir den Satz zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie den Satz wiederholen. Das Gespräch ist zwischen Budi und Steve. Steve, bringst du einen Regenschirm? Avnesis, Steve, apakah kamu membawa payung? Steve, apakah kamu membawa payung? Nein, ich habe vergessen, einen Regenschirm mitzubringen. Warum? Avnesis, tidak. Saya lupa membawa payung. Mengapa? Tidak. Saya lupa membawa payung. Mengapa? Yet es regnet. Avnesis, sekarang sedang turun hujan. Sekarang sedang turun hujan. Heute Morgen, als ich das Haus verließ, war das Wetter sehr hell. Avnesis, tadi pagi pada waktu saya keluar rumah, cuaca sangat cerah. Tadi pagi pada waktu saya keluar rumah, cuaca sangat cerah. Lauter Wetter vorhersage wird es in Jakarta am Nachmittag und am Abend regnen. Avnesis, menurut ramalan cuaca, di Jakarta akan turun hujan pada sore dan malam hari. Menurut ramalan cuaca, di Jakarta akan turun hujan pada sore dan malam hari. In letzter Zeit ist das Wetter sehr seltsam. Wahrscheinlich wegen der globalen Erwärmung. Avnesis, akhir-akhir ini cuaca sangat aneh. Mungkin karena pemanasan global. Akhir-akhir ini cuaca sangat aneh. Mungkin karena pemanasan global. Ya, deshalb sollte immer einen Regenschirm mitbringen, trotz des sonnigen Wetters. Avnesis, betul. Oleh karena itu, harus selalu membawa payung, walaupun cuaca cerah. Betul. Oleh karena itu, harus selalu membawa payung, walaupun cuaca cerah. Oke, danke für den Rat. Avnesis, baiklah, terima kasih sarannya. Baiklah, terima kasih sarannya. Liebe Zuhörer des Dominations, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen für heute. Vielen Dank auf die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören, sampai jumpa.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Kronzonglieder. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Kronzonglied von Keksi Mulyani mit dem Titel Pulau Jawa oder Die Jawa Insel. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, das Lied Pulau Jawa erzählt über die Schönheit und Fruchtbarkeit in der Jawa-Insel, die als eine von 5 großen Inseln in Indonesien ist. Dieses Lied erzählt sogar die Lage auch in der Gesellschaften, die glücklich, sicher und friedlich sind. Es beschreibt auch über die javanischen reichen Künste. Das Lied Pulau Jawa ist ein originales Kroncong-Lied, das von Keksi Mulyani gut gesungen wird. Durch die Sunar Kroncong Musikbegleitung macht dieses Lied angenehm genossen zu werden. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das folgende Kroncong-Lied mit dem Titel Bhakti oder auf Deutsch Hingabe, das von Ismanto gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Cerahnir malam mendesir alun bayu bagai bahana. Teja sakti Sebagai hiasan kejayaan tanah airku. Tiada bimbang lagi, ini tujuan baktiku. Di alam bebas merdeka,
liebe Musikfreunde der Stimulations. Das Lied Bhakti erzählt über die Liebe für die Nation und das Heimatland. Es ist ein altes Gronsang-Lied. Die Lyrik in diesem Lied wurde in buddhistischen Worten geschrieben. Der Ruhm des geliebten Heimatlandes ist das Ziel aller Hingabe. Wie in der Lyrik zitiert ist, als die Verzierung, Nirvana des Ruhms meines Heimatlandes, die nicht mehr unsicher ist, ist das Ziel meiner Hingabe. Dieses Lied wird von Ismanto gut gesungen. Durch die besondere Charakterstimme von Ismanto fordert dieses Lied schon gehört zu werden und den Nationalismus erwecken. Liebe Musikfreunde der Stimulations, zum Schluss unseres Programms Musik Regenbogen hören Sie nun zwei weitere Gronsang-Lieder mit dem Titel Sedap Malam oder Tube Rose, das von Ismanto gesungen wird, und Lili Bungaku oder Lili ist meine Blume, das von Juliana gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm. Thank you.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.